So, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Besucher, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser Abendstunde, zu dieser Bibelstunde, in der wir erneut in Gottes Wort hineinschauen wollen. Und letzte Woche haben wir uns mit den ersten vier Plagen beschäftigt, mit den ersten vier Zornesschalen aus Offenbarung Kapitel 16. Unter anderem ging es da teilweise auch um eine versengende Hitze und scheinbar sind wir mittendrin in dieser Plage. Nein, aber wir freuen uns über die Sonne, die scheint und über die Wärme, die da aufkommt. Und heute wollen wir uns die sechste Zornesschale miteinander betrachten. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Offenbarung aufzuschlagen, das 16. Kapitel. Offenbarung, Kapitel 16, die Verse 12 bis 16 wollen wir gemeinsam lesen und dann im Anschluss nochmal beten. Und der Sechste goss seine Schale auf den großen Strom, den Euphrat, aus. Und sein Wasser versiegte, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, um sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Amen. Lass uns noch gemeinsam zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir danken dir für diesen Text, in dem wir nicht nur ein Gericht über die Gottlosigkeit dieser Menschen sehen, sondern in dem wir vielmehr deine Größe und deine Macht und deine Herrschaft sehen. Herr, du alleine bist mächtig. Du alleine bist der Schöpfer, Erhalter und Vollender aller Dinge. Und was du willst, das tust du, denn du kannst es tun, weil du der Allmächtige bist. Und wir beugen uns als deine Kinder vor dir und beten, Herr, dass du uns diesen Text heute Abend eröffnest, auf dass wir diesen Text recht verstehen, aber auch recht anwenden auf unser Leben, Herr, auf dass wir zu reifen Christen werden, die ein Leben leben, das dich in allen Stücken verherrlicht, die bereit sind auf dein Kommen. Denn du wirst kommen, Herr Jesus Christus, wie ein Dieb. Bitte hilf uns zu wachen und unsere Kleider zu bewahren, damit wir nicht beschämt werden müssen, wenn du kommst, Herr Jesus Christus. Segne du diese Abendstunde in deinem Namen, Herr. Amen. Setzt euch gerne. Letzte Woche haben wir die ersten fünf Plagen, ich habe zu Beginn gesagt die vier Plagen, die ersten fünf Plagen gemeinsam studiert und betrachtet, die Verse 1 bis 11. Und in den ersten fünf Plagen haben wir schon gesehen, wie sich Gottes Zorn über den Lebensraum der Menschen, aber auch über den Menschen selbst vollendet. So wie es in Kapitel 16, in Kapitel 15, Vers 1 heißt, dass in diesen sieben letzten Plagen Gottes Zorn vollendet sein wird. Wir haben gesehen in der ersten Plage, wie die Nachfolger des Tieres mit großen Geschwüren geplagt werden. Wir haben gesehen, wie der Lebensraum des Meeres oder der Meere zerstört werden wird und dadurch auch der Handel und die Existenz vieler Menschen zerstört werden wird. Wir haben gesehen, wie die Süßwasserquellen vernichtet werden, das Lebenselixier des Menschen. Wir haben aber auch gesehen, wie unerträgliche Hitze die Menschen quälen wird und wie das Reich des Antichristen verfinstert wird, sodass das Licht des Evangeliums verdunkelt und verlöscht sein wird, dass in dieser Zeit niemand die Gnade Gottes sehen kann. Also das waren die ersten fünf Plagen. Und diese Plagen richten sich hauptsächlich gegen die Nachfolger des Tieres und gegen sein Reich. Auch wenn in dieser Zeit, wir wissen, dass in dieser Zeit auch gläubige Menschen da sein werden, Und auch diese Menschen werden mit Sicherheit in gewisser Weise betroffen sein von den Auswirkungen dieser Plagen und dieser Gerichte, aber nicht in dem Maße, wie die Nachfolger des Tieres gequält werden, denn nur sie werden Geschwüre haben und nur das Reich des Tieres wird verfinstert werden. Und so sehen wir, wie diese Plagen sich gegen die Nachfolger des Tieres und gegen sein Reich explizit richten. Und die sechste Plage, die wir heute betrachten, ist ein weiteres Gericht gegen das Tier und gegen sein Reich. Denn hier in Vers 14 wird gesagt, dass Könige versammelt werden zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Das ist der Inhalt der sechsten Zornesschale. Wir sehen hier noch nicht in gewisser Weise ein Gericht, eine Auswirkung von einem Gericht, aber das Gericht der sechsten Zornesschale beinhaltet, Gott sammelt die gottlosen Nationen, Gott sammelt die Völker, Gott sammelt die Könige an einen bestimmten Ort, um sie dann zu richten und zu vernichten. Das ist das Gericht der sechsten Zornesschale. Auch wenn in diesen Versen nicht direkt und explizit erwähnt wird, dass Gott der Handelnde ist, so spricht der Text doch förmlich in vielerlei Hinsicht dafür, dass Gott selbst es ist, der die Völker sammelt, dass Gott selbst es ist, der diesen Tag vorbereitet, um letztendlich seine Feinde zu richten. Gott ist der Handelnde hier in diesen Plagen. In diesen Versen wird uns aufgezeigt, wie Gott alle Wege vorbereitet, wie Gott alle Dinge ebnet, wie Gott das Fundament legt, um letztendlich seine Feinde zu vernichten. Und so sehen wir auch hier in der sechsten Plage das, was in Kapitel 15, Vers 1 gesagt wird, dass in diesen sieben letzten Plagen Gottes Zorn vollendet sein wird. Das sehen wir auch hier, denn er sammelt alle Nationen und alle Könige, um letztendlich sie zu richten und endgültig zu vernichten. Er versammelt das Tier, er versammelt den falschen Propheten und er versammelt all die Könige, die sich diesem Tier anschließen werden, um sie in Harmageddon zu vernichten. Nun, der Antichrist wird dazu gebracht werden, die Nationen und die Könige der Nationen zu versammeln, nicht wahr? Um Krieg zu führen gegen Gott. Doch wieso ist das so? Wieso versammelt der Antichrist hier am Ende der Tage alle Könige und vereint sich mit ihnen, um gegen Gott Krieg zu führen? Nun, ich denke, die Antwort müssen wir im Kontext der Offenbarung betrachten. Denn wir haben bereits gesehen in den Kapiteln 12 und 13, dass das größte Verlangen des Antichristen das ist, die Christen zu vernichten. Er will alleine angebetet werden, er will ein Reich aufbauen und er will eine Weltreligion schaffen, wo nur er im Zentrum steht und alle anderen Religionen und besonders das Christentum passen ihm nicht und deswegen wird er alles daran setzen, die Christen zu verfolgen und Krieg gegen die Heiligen zu führen, bis der letzte Christ vertilgt sein wird. Das ist das höchste Ziel von ihm. Und jetzt haben wir gesehen, wie sich in diesen letzten Zornesschalen diese Gerichte direkt gegen den Antichristen und gegen sein Reich und gegen seine Nachfolger richtet. Und er wird merken, dass diese Gerichte von Gott kommen. Das haben wir letzte Woche gesehen. Sie werden Gott fluchen. Das heißt, sie werden verstehen und erkennen, diese Gerichte kommen von Gott. Und das wird in ihnen noch mehr ein Groll gegen die Christen hervorrufen, auf das sie dann letztendlich gegen die Christen und somit gegen Gott in den Krieg ziehen wollen. Benedikt Peters, er hat in seinem Kommentar Folgendes zitiert: Das von immer schlimmeren Plagen heimgesuchte Reich des Tieres wird in den Gläubigen die Sündenböcke sehen, die es auszurotten gelte, dann würde wieder Ordnung einkehren. Also das ist ihr Ziel. Das ist das Ziel des Antichristen, alle Könige zu versammeln, die sich mit ihm verbündet haben, um gegen die Heiligen und somit gegen Gott in den Krieg zu ziehen. Doch in diesem Vorhaben des Antichristen, die Christen zu vernichten, steckt letztendlich Gottes Ratschluss, Gottes Gericht gegenüber den Antichristen selbst. Wenn der Antichrist die Könige versammeln wird, meint er jetzt den Sieg über die Christen errungen zu haben, aber eigentlich versetzt er sich dadurch selbst in Todesschuss. Denn Gott bringt den Antichristen dazu, alle Nationen an einen Ort zu versammeln und an diesem einen Ort wird Christus selbst dann alle seine Feinde vernichten. Und so sehen wir hier in diesem Abschnitt insgesamt vier Aktivitäten, wie genau Gott den letzten Krieg vorbereitet. Er bereitet den letzten Krieg vor. Gott ist es, der handelt. Und wir wollen diese vier Aktivitäten betrachten. Erstens, Gott bereitet den Weg zum Krieg. Zweitens, Gott versammelt seine Feinde zum Krieg. Drittens, Gott kommt überraschend zum Krieg. Und viertens, Gott bestimmt den Ort für den Krieg. Diese vier Aktivitäten wollen wir nun gemeinsam betrachten. Und in diesen vier Aktivitäten werden wir Gottes allmächtiges und souveränes Handeln erkennen und im Anschluss daran versuchen, diese herrlichen Eigenschaften Gottes auf unser christliches Leben anzuwenden. Also die erste Aktivität, wie Gott den Krieg gegen seine Feinde vorbereitet, ist: Gott bereitet den Weg zum Krieg. Vers 12. Hier heißt es: Und der sechste goss seine Schale, also der sechste Engel, der eine Zornesschale bekommen hat, der aus dem Tempel Gottes kam, goss seine Schale, und in der Schale der Inhalt ist Gottes heiliger und gerechter Zorn, auf den großen Strom, den Euphrat, aus, und sein Wasser versiegte, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Hier bekommen wir die Info, dass die Zornesschale, Gottes Gericht, über den großen Strom, den Euphrat, ausgegossen wird. Der Euphrat ist ein Fluss, der im Hochgebirge von der Türkei entspringt. Dort hat er seinen Ursprung, dort ist die Quelle dieses Flusses. Und er fließt durch Syrien, er fließt durch Irak und mündet schließlich, das ist der Euphrat, Golf. Hier, das ist der Euphrat. Hier ist die Türkei, dort entspringt er. Er fließt hier durch Syrien, durch Irak und fließt dann hier in den Persischen Golf. Also das ist der Euphrat. Und der Euphrat bildet in gewisser Weise eine ganz natürliche Grenze zwischen Kleinasien, hier im Westen, und zwischen Mesopotamien. Also der Euphrat ist einfach eine klare Grenze, eine natürliche Grenze zwischen Asien und Mesopotamien. Und der wird hier in unserem Text der große Strom genannt. Der Euphrat ist der größte Strom in diesem Gebiet, also der größte Fluss in diesem Gebiet. Und dieser Strom, dieser Fluss dient seit Jahrtausenden als Lebensgrundlage für die dort lebenden Menschen. Also dieser Fluss ist notwendig. Dieser Fluss ist lebensnotwendig für die Menschen dort. Und interessanterweise, wenn wir das Alte Testament lesen, dann verspricht Gott seinem Volk immer wieder das verheißene Land. Und das verheißene Land, das wird immer eingegrenzt zwischen dem großen Strom von Ägypten, dem Nil, und dem großen Strom Euphrats. Also, hier sieht man das nicht so gut auf der Karte. Ich wollte es ein bisschen deutlicher machen. Aber hier ist der Nil und hier ist der Euphrat. Und Gott hat seinem Volk immer wieder versprochen, zwischen diesen zwei Strömen, dieses Land will ich euch geben. Also nur, dass wir es im Blick haben, wo sich dieser Euphrat befindet, wo sich dieser große Strom befindet. Und dieser große Strom, diese Lebensquelle für die dort lebenden Menschen, diese natürliche Grenze, die wird hier zerstört werden. Der Zorn Gottes, also die Schale, wird auf diesen Strom gegossen und er wird versiegen. Das heißt, es wird kein Wasser mehr dort sein. Das heißt, die Lebensgrundlage für die Menschen dort wird nicht mehr existieren. Aber viel wichtiger ist, diese natürliche Grenze, die dort entstand oder die dort ist, die wird aufgehoben werden und Könige vom Osten können nun über diese Grenze gehen, um zum Antichristen zu kommen, um an den Ort zu kommen, den Gott vorbereitet hat, um Krieg zu führen. Die Könige vom Osten, das ist Indien in gewisser Weise. Also hier oben liegt Indien, also China, Indien, Japan und so weiter und so fort. Also diese Könige des Ostens werden dann aufziehen, um mit dem Antichristen gemeinsam Krieg zu führen. Sie werden von Sonnenaufgang kommen. Sonnenaufgang liegt im Osten. Und das ist das Gericht Gottes. Er bereitet den Weg für die Könige, damit sie sich versammeln können. Wenn die Könige sich jetzt denken und der Antichrist vor allem, sie kommen jetzt und sie versammeln sich aus eigener Kraft, aus eigener Initiative, um Krieg zu führen, so ist es in Wirklichkeit Gott, der hier den Weg bereitet. Er öffnet die Türen. Er macht den Weg frei, dass sie über diesen Strom gehen können. Und wisst ihr, Gott ließ schon einmal das Meer versiegen in gewisser Weise, als er sein Volk gerettet hat, nicht wahr? Als er sein Volk aus Ägypten herausgerufen hat, führte er sie durch den großen Strom, also das Rote Meer. Es teilte sich. Er machte das Meer trocken, um einerseits sein Volk zu retten, und die Ägypter folgten Israel und sie dachten, jetzt haben wir sie, aber letztendlich war es Gottes Urteil über sie. Sie waren in der Falle, denn er hat sie ertrinken lassen in dem Roten Meer. Und genau das sehen wir auch hier. Das Versiegen des Euphrats wird für die Könige des Ostens eine Falle sein. Es wird für sie eine Falle sein. Sie denken, jetzt ist der Weg frei, aber letztendlich ist der Weg frei für ihr Verderben. Gott sammelt diese Leute. Also Gott macht den Weg frei. Nun ist der Weg frei, um sie zu vernichten. Gott bereitet hier die Bühne vor. Gott rückt alle Dinge zurecht und er trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um letztendlich sein Ziel zu erreichen. Es ist herrlich. Es ist mächtig zu sehen. Und diese Wahrheiten, die können wir immer wieder neu auf unser Leben anwenden, wenn wir Dinge sehen, die auf dieser Erde passieren. Es ist Gottes Wirken, es ist Gottes Eingreifen. Er hat Grenzen festgesetzt, er hat Nationen an gewisse Orte gesetzt und er ist es, der Grenzen verschiebt, Nationen wie Schachfiguren auf dieser Erde hin und her schiebt, um letztendlich seinen Willen zu tun. Und das sehen wir hier sehr deutlich. Das ist also die erste Aktivität, Gott bereitet den Weg. Die zweite Aktivität, wie Gott den Krieg vorbereitet, ist, Gott versammelt seine Feinde zum Krieg. Kannst du weitermachen, Markus? Gott versammelte seine Feinde für den Krieg in den Versen 13 bis 14. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, um sie zu versammeln, zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Also nicht nur die Könige des Ostens werden versammelt, sondern alle Könige der Erde, dieses Erdkreis, werden zusammengerufen. Gott macht keine halben Sachen. Jetzt wird sein Zorn vollendet werden. Er sammelt alle Könige, die sich gegen ihn auflehnen, alle Könige, die sich auf die Seite des Tieres stellen werden. Und auch wenn es hier wiederum auf den ersten Blick so scheint, dass der Drache und der falsche Prophet und das Tier diese Leute versammeln, und das sind auch sie sind aktiv dabei, aber Gott ist es, der hier wirkt, denn es ist sein großer Tag, nicht der große Tag des Tieres. Also Gott sammelt hier seine Feinde zum Krieg. Und hier begegnet uns zum allerersten Mal in der Offenbarung der Drache, das Tier aus dem Meer und der falsche Prophet in einem Vers. Und wir haben ausführlich studiert, dass der Drache der Satan ist, das Tier aus dem Meer der Antichrist und das Tier aus der Erde der falsche Prophet. Und wir haben auch gesehen, dass der Satan mit dieser Trinität versucht, Gott zu imitieren. Aber es ist eine Trinität des Bösen, eine dämonische Trinität. Und diese drei Personen, die in der letzten Zeit in besonderer Weise aktiv sein werden und die Menschen verführen werden. Von diesen drei Personen kommen nun drei unreine Geister wie Frösche. Nun, was ist damit gemeint, dass drei unreine Geister aus ihrem Mund kommen? Wir haben eine sehr, sehr, sehr enge Parallele im Alten Testament, im ersten Königebuch, Kapitel 22. Lasst uns dieses Kapitel mal aufschlagen, dann verstehen wir etwas besser, was hier gemeint ist. 1. Könige, Kapitel 22. In diesem Kapitel wird uns berichtet, wie der König von Israel mit dem König von Juda sich vereint hat, um gemeinsam in den Krieg zu ziehen, um nach Ramoth-Gilead in den Krieg zu ziehen. Und diese zwei Könige beraten sich und fragen auch ihre Propheten um Rat. Was sollen wir tun? Sollen wir in den Krieg ziehen oder nicht? Sie haben auch einen treuen Diener Gottes, einen Prophet Gottes, und zwar Micha befragt, aber auf ihn, und deswegen befragten ihn wollten sie nicht hören. Was er gesagt hat, wollten sie nicht hören, und deswegen befragten sie die falschen Propheten. Und weil sie nicht auf Gottes Diener, also auf Gottes Stimme hören wollten, sendet Gott durch die falschen Propheten in gewisser Weise einen Lügengeist. Das lesen wir in 1. Könige Kapitel 22, die Verse 21 bis 23. Hier sehen wir eine Konversation im Himmel zwischen einem Geist, also einem Engel und Gott. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden, also den König. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Geh aus und tu so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt. Und der Herr hat Böses über dich geredet. Weil der König nicht auf die Diener Gottes gehört hat, war das Gericht Gottes über den König, alles klar, dann sende ich einen Lügengeist in deine Propheten, denen du mehr vertraust wie meinen Propheten, und ich werde deine Propheten dazu bringen, dass sie dich in den Krieg senden und du wirst sterben. Das ist Gottes Gericht. Und hier in der Offenbarung sehen wir nun, wie Gott über Jahrhunderte und vor allem auch in der letzten Zeit, in der Drangsalszeit, versucht durch seine Propheten und vor allen Dingen durch diese zwei Diener, die Menschen zur Umkehr zu rufen. Aber weil der Antichrist, der Fürst in der zukünftigen Zeit dann in diesem Reich, nicht auf diesen Propheten hört, nicht auf die Propheten Gottes hört, wirkt Gott es so, dass sie selbst Lügengeister aussenden werden, dass sie in gewisser Weise in dämonischer Autorität die Könige versammeln werden. Sie werden schmeichelnde Worte reden, sie werden überzeugende Worte reden, aber eigentlich sind es Lügengeister, Dämonen. In Vers 14 wird es so deutlich gesagt, in Offenbarung 16, Vers 14, denn es sind Geister von Dämonen. Das heißt, dort, das, was aus ihrem Mund kommt, kommt direkt aus der Hölle. Direkt vom Satan. Aber wir wissen, dass der Satan sich oft bekleidet als ein Engel des Lichts, nicht wahr? Deswegen müssen wir nicht denken, dass dies grauenvolle Worte sind, die dort aus ihrem Mund kommen. Es sind vielleicht sogar sehr reizvolle Worte, weshalb sie dann diese Könige dieser Erde überzeugen werden zu kommen. Interessant ist auch noch der Vergleich, dass diese drei Lügengeister wie Frösche sind. Und Frösche sind erstens unreine Tiere und zweitens erinnern uns die Frösche auch an eine Plage in Ägypten, nicht wahr? Wo das ganze Land Ägypten und der ganze Nil und die ganzen Gewässer und die ganzen Betten und die ganzen Häuser voller Frösche waren. Es war ein Gericht Gottes und das soll damit ausgedrückt werden. Das, was aus ihrem Mund kommt, dieses Zusammensammeln, das sind wie Frösche, das heißt, es ist wie Gottes Gericht. Der Antichrist wird sich denken, das ist jetzt mein Sieg. Und die Könige werden denken, das ist jetzt unser Sieg. In Wirklichkeit ist es Gottes Gericht. Es ist Gottes Gericht. Und es ist nicht so oft, dass die Übermütigen oftmals denken, jetzt habe ich gewonnen. Das war jetzt mein Sieg. Aber was im ersten Augenblick wie ihr Sieg aussieht, wendet sich oftmals gegen sie, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also sie sammeln die Könige dieser Erde zu sich. Und dass die Könige der Erde in der Zukunft einen Pakt mit dem Antichrist schließen werden, das werden wir etwas näher studieren, aber wir können jetzt schon die Verse lesen in Offenbarung Kapitel 17, die Verse 13 bis 14. Dort ist die Rede von den 10 Königen. Wir haben schon gesehen, dass in diesem letzten weltumspannenden Königreich des Antichristen insgesamt 10 Könige mit ihm herrschen werden. Also diese Erde wird, so vermuten es einige, in 10 Bereiche geteilt werden, worüber dann jeweils ein König herrschen wird. Und hier heißt es dann über diese 10 Könige, diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Also wir sehen hier in diesem Vers, die Könige der Erde werden sich in der Zukunft mit dem Antichristen verbinden. Und diese Verbundenheit wird in besonderer Weise hier deutlich, wo sie gemeinsam mit ihm in den Krieg ziehen wollen. Aber das Lamm wird sie überwinden. Nun, Am Ende von Vers 14 wird uns das Ziel berichtet, weshalb sie versammelt werden. Um sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ja, sie versammeln sich auch, um gegen Gott in den Krieg zu ziehen. Aber es ist nicht der Tag des Antichristen. Es wird nicht der Tag des Reiches des Antichristen sein, sondern es wird der Tag Gottes des Allmächtigen sein. Es wird sein Tag sein. Es wird sein Sieg sein. Und immer, wenn die Bibel von dem Tag des Herrn redet oder wenn die Bibel von einem Tag Gottes redet, dann handelt es sich immer um Gottes Gericht. Aber wir müssen hier unterscheiden. In besonderer Weise im Alten Testament und in den kleineren Propheten vor der Tag des Herrn kommt dieser Begriff oder diese Aussage sehr, sehr häufig vor. Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn. Und häufig warnte Gott sein Volk Israel vor seinem Gericht, indem er sie sagte, der Tag des Herrn wird bald kommen. Und er warnte sein Volk mit diesen Worten und sie wussten Bescheid, okay, wenn von dem Tag des Herrn die Rede ist, dann ist davon Gottes Gericht die Rede. Und manchmal traf dieses Gericht das Volk Israel auch und manchmal auch die Nationen. Der Tag des Herrn ist also ein Gericht in der Vergangenheit gewesen, sehr häufig. Aber immer wieder lesen wir im Alten Testament auch von einem großen und furchtbaren Tag des Herrn. Und wenn wir von diesem großen und furchtbaren Tag des Herrn lesen, wo die Sonne sich verfinstert und wo die Sterne vom Himmel fallen, dann ist damit das letzte große Gericht Gottes gemeint. Das letzte große Gericht, von dem wir hier in der Offenbarung lesen. Der Tag des Herrn. Es ist der große Tag des Herrn, des Allmächtigen. Hier ist Gottes endgültiges, vollendetes und furchtbares Gericht über alle seine Feinde. Interessanterweise kommt dieser Titel, dieser Name Gottes, der Allmächtige, im gesamten Neuen Testament, so wie ich studiert habe, nur 9-mal vor. 10-mal vor und 9-mal davon in der Offenbarung. Also die Offenbarung redet immer wieder von Gott, dem Allmächtigen. Und das Alte Testament kennt diesen Namen als El Shaddai. Dort kommt dieser Name häufiger vor. Und es beschreibt den, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Das Meer und alles, was in ihnen ist. Das Universum und alle Galaxien. Alle Tiere und alle Lebewesen und jeden Menschen. El Shaddai, der Allmächtige, der das ganze Universum in seiner Hand hält. Und der tut, was er will, weil er kann alles, was er will. Das wird hier über Gott bezeichnet. Und dieser allmächtige Gott, der Schöpfer des Tieres und der Schöpfer des Antichristen, dieser allmächtige Gott wird der Gegner von all diesen Königen sein. Und wir merken, Gott, der Allmächtige, hat hier die Fäden in seiner Hand. Wie Marionetten, wie Schachfiguren, nimmt er den Antichristen und nimmt er all die Könige und er schiebt sie zusammen und dann nimmt er den Euphrat weg und dann schiebt er alles weiter zusammen und die ganzen Könige versammelt er an einem bestimmten Punkt, um sie zu vernichten. Er tut, was er will. Und er hat das Recht zu tun, was er will. Und er hat die Macht zu tun, was er will. Und hier sehen wir in gewisser Weise, dass der Antichrist und die Könige mit ihm gemeinsam etwas äußerst Böses im Sinn haben. Sie wollen die Christen vernichten. Und hier haben wir eine Parallele zu den Brüdern von Josef. Die Brüder von Josef hatten etwas äußerst Böses im Sinn mit seinem Bruder. Aber wir lesen, wir kennen die Geschichte, dass Josef zu ihnen sagte, ihr hattet das Böse im Sinn, aber Gott hat es gut gemacht. Der Antichrist und die Könige mit ihm haben etwas äußerst Böses im Sinn, aber Gott wird es gut machen, damit sein Wille am Ende geschieht und sein Name verherrlicht werde. Und das sehen wir hier in dem zweiten Punkt, in dem wie Gott seine Feinde zum Krieg versammelt. Die dritte Aktivität, wie Gott den Krieg vorbereitet, ist, Gott kommt überraschend zum Krieg, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. In diesem Vers ist es wichtig zu beobachten und zu erkennen, dass es nicht mehr Johannes ist, der hier etwas sieht und versucht, das aufzuschreiben, was er gesehen hat, sondern in diesem Vers, überraschenderweise, ist es unser Herr Jesus Christus, der nun redet. Jesus selbst ist es, der hier redet und der sich in erster Linie an die Gläubigen richtet, an seine Erlösten, um ihnen sowohl Trost als auch Warnung inmitten von diesem Gericht auszusprechen. Es werden Gläubige in der Zeit leben. Und wenn sie wissen, okay, der große Tag des Herrn, der Euphrat ist trocken und die Könige des Ostens kommen vom Sonnenaufgang her. Krieg steht bevor, der große Tag des Herrn ist da. Hier spricht unser Herr seelsorgerlich und wunderbar auf seine Weise, tröstliche, aber auch ermahnende Worte an seine Gläubigen, an seine Gemeinde, aber auch an uns heute. Diese Warnung, ich komme wie ein Dieb, das sind Worte, die Jesus in den Evangelien des Öfteren ausgesprochen hat, in seinen Gleichnissen, wo er von sich in gewisser Weise geredet hat. Aber diese Worte, ich komme wie ein Dieb, sprach Jesus bereits in Offenbarung Kapitel 3, Vers 3 an die Gemeinde in Sardes aus. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 3 warnte er die Gemeinde in Sardes und sagte: Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Dieser Ausdruck soll uns warnen. Dieser Ausdruck soll uns zeigen, Sünde abzulegen, nicht mit der Sünde zu spielen, heilig zu leben, zu wachen. Ein Dieb kommt in der Regel nachts. Ein Dieb kommt dann, wenn man es nicht erwartet. Ein Dieb kommt dann, wenn man vielleicht im Urlaub ist oder sonstige Dinge tut. Ein Dieb kommt überraschend. Jesus will sich hier nicht mit einem Dieb vergleichen. Er ist kein Dieb. Wenn er kommt, dann holt er sein Eigentum zu sich. Aber Jesus will hier etwas deutlich machen. Meine Wiederkunft wird überraschend sein. Meine Wiederkunft wird plötzlich sein. So wie ein Dieb, dann, wenn man es nicht erwartet. Sehr, sehr überraschend. Und Paulus gibt uns im Thessalonicher Brief interessanterweise einen Einblick, wo er dasselbe Wort oder dieselbe Ausdrucksweise verwendet wie ein Dieb in der Nacht und er verbindet es mit dem Tag des Herrn. Lasst uns hier mal 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufschlagen. Vers 2. Behaltet im Hinterkopf, wir haben hier in Offenbarung 16 davon gehört, dass der Tag des Herrn kommt. Und jetzt redet Jesus davon, dass er wie ein Dieb kommen wird. Okay? Und jetzt lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Hier ist nicht die Rede von Jesus, der kommt wie ein Dieb, sondern der Tag des Herrn. Und in der Offenbarung ist davon die Rede, dass Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, um den Tag des Herrn auszuführen. Er wird richten. Der Tag des Herrn ist der Tag Jesu Christi. Wenn er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Nationen gerichtet. Und in Vers 4 von 1. Thessalonicher 5 ermutigt Paulus die Christen: Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag, also der Tag des Herrn, wie ein Dieb ergreife. Wir sind nicht mehr in der Finsternis. Wir sind durch das Blut Jesu Christi und durch den Glauben an ihn und durch die Gnade Gottes aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts gestellt worden. Wir leben nicht mehr in der Dunkelheit. Wir schlafen nicht mehr, auf dass der Tag des Herrn uns überwältigen könnte wie ein Dieb. Wir wandeln im Licht. Wir wandeln am Tag. Wir sollten wachsam sein als Christen. Und wir sollten diese Warnung ernst nehmen. Ernst nehmen. Und jeden Tag in der Furcht des Herrn wandeln keine Sünde in unserem Leben dulden und dort, wo wir sündigen, Buße zu tun, es umzukehren und voller Freude dem Herrn weiter nachzufolgen. Auf das, wenn er kommt, es nicht wie ein Dieb für uns ist, sondern dass wir ihn erwarten. Erwarten. Doch diese Warnung, die Jesus hier ausspricht, ist auch ein Trost. Gleichzeitig oder in dieser Warnung ist ein Trost enthalten. Denn derjenige, der diese Warnung beherzigt, wird glückselig genannt werden. Schaut, wie es hier weitergeht in Vers 15. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Glückselig, glücklich zu preisen, hoch zu loben. Die höchste Form des Glücklichseins. Derjenige kann sich glücklich schätzen, der diese Warnung beherzigt, der wacht, der wachsam ist und der seine Kleider bewahrt. Nun, wenn in der Bibel und vor allem in der Offenbarung von Kleidern die Rede ist, dann ist damit oft oder meistens sinnbildlich das Heil gemeint, die Errettung. So lesen wir als Beispiel, wie Jesus der Gemeinde in Laodicea in Offenbarung Kapitel 3, Vers 18 sagt, dass sie weiße Kleider kaufen sollen, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und damit sind nicht Kleider gemeint, die sie kaufen sollen, weil sie nackt umherlaufen, sondern weiße Kleider sind ein Ausdruck des Heils. Die Märtyrer und die Gläubigen, die im Himmel sind, die Johannes immer wieder im Himmel sieht in der Offenbarung, haben weiße Kleider. Das heißt, sie sind mit der Gerechtigkeit Jesu Christi bekleidet. Es ist ein Ausdruck von Heil, von Gerechtigkeit. So lesen wir zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 7, Vers 14 über die Märtyrer, dass sie ihre Gewänder gewaschen haben, in dem Blut des Lammes weiß gemacht haben. Also weiße Gewänder sind ein Zeichen von der Gerechtigkeit, die wir bekommen haben, von Sündenvergebung, von Reinheit. Und hier werden wir aufgefordert, die weißen Kleider, die wir bekommen haben, aus Gnade zu bewahren, dass wir das Heil, das wir geschenkt bekommen haben, bewachen, bewahren, festhalten. Und ich sage es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, die Bibel zeigt uns eindeutig, dass Gott es ist, der in uns den Glauben wirkt und dass Gott es ist, der uns die Wiedergeburt schenkt und dass Gott es ist, der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat und uns versiegelt hat für alle Ewigkeit und dass Gott es ist, der das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Aber gleichzeitig redet die Bibel genauso klar und genauso deutlich von deiner und von meiner Verantwortung festzuhalten, am Heil festzuhalten, das Heil zu bewahren. Und diese zwei Wahrheiten kann ich menschlich nicht zusammenfügen, aber ich predige sie. Und wenn ich aufgefordert werde und wenn du aufgefordert wirst, das Heil zu bewahren, dann mach es mit voller Kraft. Mit Furcht und Zittern. Bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. Setz alles daran, das, was du von Christus bekommen hast, festzuhalten. Und ich verspreche dir, weil es die Bibel uns verspricht, dass Gott seinen Teil dazu beitragen wird und er wird dich bewahren. Wir sollen die Reinheit, die wir von Gott bekommen haben, bewahren. Denn wenn wir es nicht tun, dann laufen wir Gefahr, dass unsere Blöße entdeckt wird. Das ist einfach ein Ausdruck im Alten, auch im Neuen Testament, was Scham, große Widerwärtigkeit zum Ausdruck bringen soll. Also wenn wir dieses uns anvertraute Gut, dieses Heil, diese reinen weißen Kleider nicht bewahren, wenn wir sie beschmutzen, wenn wir sie besudeln, wenn wir nicht aufpassen auf das, was wir bekommen haben, dann könnten wir äußerst, äußerst, äußerst beschämt werden, wenn Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wie sieht dein Leben aus? Bewahrst du die reinen und die weißen Kleider, die du von ihm bekommen hast? Oder läufst du Gefahr, dich zu schämen, wenn er wiederkommt? Jesus warnt uns hier gnädiglich und seelsorgerlich und ermutigt uns auch gleichzeitig, wenn ihr das Heil bewahrt, wenn ihr wacht, wenn ihr nicht überrascht werdet wie ein Dieb, dann seid ihr glückselig. Möge jeder von uns glückselig sein am Tag des Herrn. Also wir haben gesehen, erstens, Gott bereitet den Weg zum Krieg. Gott als zweites versammelt seine Feinde zum Krieg. Und Gott wird überraschend zum Krieg kommen. Er wird sehr überraschend kommen. Und als viertes und letzte Aktivität, Gott bestimmt auch den Ort zum Krieg. Also Gott ist souverän über alles. Er hat auch den Ort bestimmt zum Krieg, Vers 16. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Er. Damit ist nicht der Drache gemeint. Damit ist auch nicht das Tier gemeint oder der falsche Prophet. Er, Gott, der Allmächtige. Er, der gesagt hat, ich komme wie ein Dieb. Er versammelt sie an einen Ort, der Harmageddon genannt wird. Und hier wird deutlich, dass Gott es ist, der alle Dinge vorbereitet für diesen großen Tag. Und es ist uns ein Rätsel und ein Wunder, wie die Menschen planen und wie die Menschen Strategien ausdenken und wie die Menschen sich zusammenschließen und Dinge entwickeln und planen und machen und versuchen und tun. Aber letztendlich Gott ist es, der alles wirkt. Es ist ein Mysterium für uns. Es ist ein Rätsel für uns. Wir lesen in Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das gilt sowohl für Gläubige als auch für Ungläubige. Der Antichrist denkt seinen Weg. Er plant seine Schritte. Aber letzten Endes lenkt Gott seine Schritte. Und auch die Schritte der Könige der Erde. Und hier wird uns der Ort genannt, an dem Gott seine Feinde versammelt, nämlich Harmageddon. Nun, der Name Harmageddon oder auch der Ort, der mit diesem Namen genannt ist, ist bis heute für eigentlich die meisten oder für alle Bibelausleger ein Rätsel, wo dieser Ort sein sollte oder ob das auch wirklich tatsächlich ein realer Ort ist. Denn der Name Harmageddon kommt so, wie er hier steht, nur hier in diesem Vers vor in der Bibel. Und übersetzt bedeutet Harmageddon Berg von Megiddo. Berg von Megiddo. Und Megiddo liegt in der Jezreel-Ebene. Das ist schwierig zu sehen, gell? Bei euch ist es besser. Hier liegt Megiddo, das ist die Jezreel-Ebene. Berg von Megiddo. Wieso ist es ein Problem für einige Ausleger zu sagen, okay, irgendwie können wir Harmageddon nicht wirklich geografisch zuordnen? Nun, weil hier in Megiddo, in der Jezreel-Ebene, kein Berg liegt. Dort gibt es keine Berge. Und deswegen streiten sich Gelehrte und sagen, okay, das kann doch nicht wahr sein. Wenn es dort keine Berge gibt, dann kann das nicht der Ort sein, wo Gott seine Feinde versammeln wird. Und sie sagen also, es gibt keinen wirklich geografischen Ort, der Harmageddon heißt, sondern Harmageddon ist einfach ein umfassender Begriff von Gottes Gericht oder der Krieg, den Gott mit seinen Feinden führen wird. Nun, ich will diese Auslegung nicht abtun. Es gibt viele weise Gelehrte, die sich dieser Auslegung anschließen. Dennoch denke ich, gibt es auch gute Gründe zu sagen, doch, man kann Harmageddon geografisch an diesen Ort hier platzieren, in Megiddo, in der Jezreel-Ebene. Und zwar aus folgenden Gründen. Hier in diesem Tal Megiddo, in dieser Jezreel-Ebene, wurden in der Vergangenheit der israelitischen Geschichte unzählige Kriege geführt. Als Beispiel hat Barak in der Zeit der Richter gegen die Kanaaniter dort gekämpft in Jezreel, in Megiddo, und er hat die Kanaaniter dort besiegt. Das lesen wir in Richter Kapitel 4. Gideon hat die Midianiter auch dort in der Jezreel-Ebene besiegt. In dieser Ebene kämpfte König Josia gegen den ägyptischen Pharao Necho, aber König Josia starb bekanntlich in diesem Krieg. Und er ist dort in Megiddo, in der Jezreel-Ebene, gefallen. Und sogar in der jüngeren Zeit, also in der jüngeren Geschichte des Volkes Israel, in den letzten Jahrhunderten, wurden dort Schlachten gekämpft. Napoleon hat dort zum Beispiel gekämpft, aber auch die Engländer, als sie Israel belagert haben damals, ich denke, es war vor, 200 Jahren, Nun, wie dem auch sei, auf jeden Fall wurden dort noch in der jüngeren Zeit Kriege geführt. Also diese Ebene dort ist eine sehr gute strategische Ebene, um Krieg zu führen. Und das ist einer der Hauptgründe, wieso man sagt, okay, doch, man kann vermuten, dass diese Ebene, dieser Ort Megiddo, Berg von Megiddo, Harmageddon, der geografische Ort ist, wo Gott wirklich seine Feinde versammeln wird, um sie an diesem Ort zu richten und zu vernichten. Dennoch müssen wir uns jetzt hier nicht festlegen und sagen, okay, das ist mit Sicherheit der Ort und wir fixieren uns jetzt auf diesen Ort, hier in Megiddo wird der Krieg stattfinden. Es gibt genügend Bibelstellen, die Zeit reicht nicht aus, um aufzuzeigen, dass dieser große letzte Krieg, den Gott führen wird, wenn Jesus Christus auf diese Erde kommt, in ganz Israel stattfinden wird. In der Hauptstadt von Jerusalem können wir in Sacharja 14 nachlesen, in Josaphat können wir in Joel Kapitel 4 nachlesen. Also ganz Israel wird in gewisser Weise ein Schauplatz des Krieges Gottes werden, wenn Gott kommt, um seine Feinde zu vernichten. Und nur ganz kurz, um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das aussehen wird. Hier, was wir gerade studieren, das ist die Vorbereitung, die Gott trifft, um gegen seine Feinde in den Krieg zu ziehen. Und in Offenbarung Kapitel 19 sehen wir dann letztendlich, wie dieser Krieg aussehen wird. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 heißt es: Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das ist Jesus. Und in den nachfolgenden Versen wird beschrieben, wie er auf diese Erde kommt. Und dann lesen wir weiter ab Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Herr. Hier wird uns das beschrieben, was wir eben gelesen haben in Offenbarung 16. Und was lesen wir dann? Vers 20. Eines der überwältigendsten Verse. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Keine Schlacht. Jesus schnappt sich die beiden an der Gurgel und wirft sie in den Feuersee. Und dann lesen wir in Vers 21, und die übrigen, also die anderen Könige und die ganzen Heere, wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, und so weiter und so fort. Kurz zusammengefasst, das Tier, der Antichrist, der Drache und so, sammeln sich hier mit allen Königen der Erde und sie machen es mit einem großen Aufwand, sie senden überall diese Botschaften hin, diese dämonischen Botschaften, und alle versammeln sich an diesen Ort für diesen einen großen Tag und sie denken, sie haben gesiegt. Und dann kommt der weiße Mann, der auf dem Pferd sitzt und bringt alle um. Das ist letztendlich die Vollendung des Zornes Gottes, was wir hier in der sechsten Zornesschale sehen dürfen. Wir sehen also, Gott ist der Initiator und Lenker all dieser Dinge. Nicht wahr? Gott bereitet diesen letzten großen Krieg vor. Mit dem Ziel, danach sein Reich aufzubauen, wo Gerechtigkeit herrschen soll. Und so sehen wir auch in dieser sechsten Schale, wie wir auch zu Beginn gehört haben, dass wir hier in diesen Versen Gottes allmächtiges und auch souveränes Herrschen, seine allmächtige und souveräne Herrschaft sehen können. Und ich denke, ein Vers aus Daniel Kapitel 4, Vers 32 fasst das alles eben Gesagte zusammen. Hier kommt der König Nebukadnezar wieder zu sich, nachdem er für eine lange Zeit zu einem wilden Tier gemacht wurde. Und er erkennt, dass Gott mächtig ist. Und er sagt dann in Daniel Kapitel 4, Vers 32 über Gott: Nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Gott ist mächtig, mit dem Herr des Himmels und mit den Menschen der Erde zu tun, was er will. Und keiner hat das Recht zu sagen: Gott, was tust du? Und das sehen wir hier in Offenbarung 16. Nun, inwiefern soll diese Wahrheit oder diese Eigenschaft Gottes, seine Allmacht und seine Souveränität, uns als Christen heute beeinflussen oder wie soll er sich praktisch auf unser Leben auswirken? Hier in aller Kürze 3 Punkte. Erstens, Gottes Allmacht und Souveränität soll und kann uns trösten. Gottes Allmacht und Souveränität soll uns trösten. Schaut mal, Paulus sagt in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? In diesem Vers ist so unendlich viel Trost, denn hier ist die Rede von diesem allmächtigen Gott. Von diesem allmächtigen Gott, der mit den Engeln im Himmel und mit den Menschen auf dieser Erde verfährt, wie er will. Der allmächtige Gott, der den Satan geschaffen hat und der in seiner Hand ist wie eine Marionette. Der allmächtige Gott, der die Sonne und die Galaxien und die Sterne im Universum geschaffen hat und wie Spielbälle in seiner Hand sind. Dieser allmächtige Gott ist für uns. Er ist auf deiner Seite, wenn du versöhnt wurdest durch das Blut Jesu. Gibt es etwas Tröstlicheres, etwas Herrlicheres, als zu wissen, dass der Gott, der alle Dinge geschaffen hat, mein Vater ist. Wahrlich, dann macht der Vers Sinn, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denn es kommt aus der guten Vaterhand, aber aus der Hand eines allmächtigen Gottes. Bei Gott sind einfach alle Dinge möglich. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu handeln und zu retten. Deswegen können und sollen wir getrost sein im Kampf gegen die Sünde. Wir sind schwach und wir versagen oft. Aber Gott ist allmächtig, der uns von all unseren Sünden befreien kann. Und ja, manchmal werden wir entmutigt durch Versuchungen, in denen wir liegen. Aber auch hier soll uns Gottes Allmacht trösten, denn der Satan ist zwar stark, um uns zu versuchen, aber Gott ist mächtiger. Gottes Allmacht soll uns trösten in Zeiten der Not, in Zeiten, die schwierig sind, in Zeiten der Krankheit. Wir erleben in diesen Tagen unglaubliche Umbrüche auf dieser Erde, die einem zu schaffen machen können. Wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten oder Jahren passiert. Wir wissen nur, dass irgendwie alles knapper wird und alles teurer wird. Das Wissen, dass der allmächtige Gott auf unserer Seite ist und dass er weiß, von jedem Haar, das von deinem Haupt fällt, sollte uns trösten. Und dass der, der seinen Sohn für uns hingegeben hat, uns in ihm auch alles andere geben wird. Er wird uns Kleider und Nahrung geben. Wir sind unter der Obhut eines allmächtigen Gottes. Und das darf uns unendlich viel Trost geben. Es darf dich auch trösten, wenn du geliebte Menschen in deiner Familie hast oder in deinem Umfeld, die ungläubig sind und du dich fragst, was wird aus ihnen werden? Dieselbe Frage hatten die Jünger an Jesus und sagten, wer kann errettet werden? Und Jesus antwortete ihnen in Matthäus 19, Vers 26, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Kein Mensch kann sich selbst retten, aber der allmächtige Gott kann es tun. Und das darf uns trösten. Die zweite Wahrheit, wie uns Gottes Allmacht und Souveränität trösten soll, ist, Gottes Allmacht und Souveränität soll uns zum Gebet motivieren. Sie soll uns zum Gebet motivieren. Wisst ihr, nachdem Paulus den Ephesern ein Gebet aufgeschrieben hat, in Epheser Kapitel 3, wo er gesagt hat, ich bete dafür, dass ihr im inwendigen Menschen durch den Glauben gestärkt werdet und dass ihr in der Liebe Christi zunimmt, also in der Erkenntnis seiner Liebe wächst und zunimmt, sagt er dann anschließend in Epheser 3, Vers 20 und 21, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir bitten oder denken, ihm sei die Herrlichkeit. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, weil Gott unendlich mächtig ist, wird er in euch weit mehr tun, als ich überhaupt denken und beten kann. Und das soll uns zum Gebet motivieren. Das Wissen, dass wir zu einem allmächtigen Gott beten, bei dem alle Dinge möglich sind. Und wenn wir vor Kleinigkeiten stehen, die für uns aussehen wie Berge, dann sind das für Gott, Entschuldigung, wenn wir vor Dinge stehen, die für uns aussehen wie Berge, sind das für Gott Kleinigkeiten. Und wir können zu ihm laufen und wir können zu ihm beten. Und er wird über die Maßen mehr tun, als wir überhaupt gebetet haben und überhaupt denken können, dass er es tut. Weil er einerseits gnädig ist, aber andererseits, weil er allmächtig ist, weil er alles tun kann und weil er es liebt, seinen Kindern mehr zu geben. Also seine Allmacht soll dich dazu motivieren und antreiben, zu beten, dass Gott dich befreit von dieser Sünde. Zu beten, dass Gott diese und jene Person rettet. Zu beten, dass er dir eine Arbeitsstelle gibt, dass er dir einen Partner gibt, dass er dir Gesundheit gibt. All diese Dinge. Wir dürfen im Glauben zu einem allmächtigen Gott kommen und diese Dinge erbeten mit dem Wissen, er kann und er wird mehr geben, als wir überhaupt gebetet haben. Und als drittes, Gottes Allmacht und Souveränität soll uns zur Mission motivieren. Jesus sendet seine Jünger aus in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 und sagt zu ihnen: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn wir aus eigener Kraft und in eigener Autorität hinausgehen, um zu missionieren, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Aber wenn wir von dem allmächtigen Gott berufen werden und in der Autorität eines allmächtigen Gottes hinausgehen, dann dürfen wir motiviert und ermutigt sein und gewiss sein, dass er gelingen und Frucht schenken wird. Denn Jesus sagt hier, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Und ich sende euch, und wenn ihr in meinem Namen geht und wenn ihr mein Evangelium predigt, dann ist meine Kraft mit euch und dann werdet ihr gelingen haben. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Und wenn wir uns denken, ich bin nicht so begabt, ist gut. Gottes Kraft ist mit dir. Und wenn jemand sagt, aber ich habe es noch nie gemacht, ist gut. Gott ist mit dir. Und wenn du sagst, ja, aber ich kann doch niemanden retten. Ganz genau. Aber Jesus kann es. Seine Allmacht ist überhaupt der einzige Grund, wieso wir einen Schritt aus unserer Haustür machen, um Leute für Jesus zu gewinnen. Es ist der einzige Grund, aber dieser Grund ist genug. Weil wir voller Erwartung und Gewissheit hinausgehen können, dass er sein Werk zu Ende führen wird. Und dass er am Ende der Tage seine Feinde an einen Ort versammeln wird, um sie zu richten. Und dann wird er sein Reich für seine bluterkaufte Braut aufbauen. Und darauf warten wir und darauf hoffen wir. Und so sollen wir getrost sein von seiner Allmacht. Amen.